ARD.
Ich liebe die Olympischen Spiele, ob Sommer oder Winter. Und ich bin sehr froh, dass es dieses Jahr wieder soweit ist. In Mailand, Cortina, also in Italien. Und viele Royals sind auch schon immer voll dabei. Entweder sie sind selbst an den Start gegangen oder sie feuern an oder sind irgendwann mal im Internationalen Olympischen Komitee. Also, let's go.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Willkommen, ich bin Annelie Malun und wenn ihr euch für alles rund um die Royals interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Für alle, die zum ersten Mal Annelies royale Welt entdeckt haben, ich freue mich, dass ihr da seid. Und wer schon länger dabei ist, der kennt natürlich Chrissy Kahn, mein Sidekick Royal. Chrissy Kahn, bist ja da. Guckst du dir was Spezielles bei den Olympischen Spielen an?
Also am meisten interessiert mich Rodeln und Bobfahren, weil da geht es dann ja immer um die Zeit. Ne? Wer ist schneller als der andere und so. Und dann weißt du manchmal, ich kippt einer im Eiskanal um oder so. Das wird immer, ja.
Du wartest auf die Unfälle.
Naja, nein, so würde ich das jetzt auch nicht sagen, aber es ist halt irgendwie immer spannend. Ne? Wenn du dann so merkst, oh, jetzt ist eine Schieflage und jetzt hängen sie hinterher und so. Also das finde ich immer ganz besonders spannend. Und du?
Ja, ich super gerne Skialpin und Eiskunstlauf. Diese beiden.
Kathi Witt.
Ja, toll. Also habe ich immer geliebt, als sie noch auf dem Eis stand. Auch so Rudi Zerne, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern.
Stimmt.
Der jetzt Aktenzeichen XY macht, schon seit vielen Jahren.
Ja, moderiert, ja.
Ja, Spoiler, bei Skialpin war auch der ein oder andere Royal bei den Olympischen Spielen dabei. Und da sage ich mal, von den Ergebnissen her, dabei sein ist alles.
Also nichts gerissen am Ende. Dann, aber
es gibt nur eine Ausnahme.
Ja.
Aber später mehr. Und wir schauen auf die Royals und welche Rolle die Olympischen Spiele für sie haben. Und in dieser Folge sind auch Kollegen aus der SWR Sportredaktion dabei. Die kommen später, denn sie haben schon einige Royals bei den Olympischen Spielen erlebt. Da freue ich mich drauf, weil es sind echt tolle Geschichten. Das ist so en passant, ne?
Ja.
Weißt du so?
Ja.
Da redet man so und, ah ja, übrigens. Und dann, wenn du dann weitersprichst, was mir noch einfällt. Und da denke ich mir, wunderbar, direkt verhaftet, komm
genau,
hierher.
Für
ne?
uns,
wir
für
sind jetzt erstmal unter uns, Chrissy.
Ja, gut.
Also wir gucken jetzt mal auf die royalen Teilnehmer, Sommer wie Winter, weil es sind dann, ich sag mal, tendenziell mehr Royals bei den Sommerspielen dabei gewesen.
Yeah.
Aber lass uns doch mal auf die erste große Disziplin schauen, in der die Royals immer gestartet sind, und zwar Reiten.
Ach.
Ja, sagt dir das was?
Ja.
Da klingelt es doch bestimmt bei dir so ein bisschen. Ne?
Sarah Tindall.
Ja.
Weil ich kann mich doch erinnern, es ist jetzt gar nicht so lange her, ein paar Jahre oder was, da war sie da irgendwie auch im Gespräch gewesen.
2012, Olympische Spiele in London.
Schon ein bisschen her, aber trotzdem.
Da hat sie mit der Mannschaft die Silbermedaille geholt, aber du kannst noch ein bisschen zurückspringen. Überleg mal.
Prinzessin Anne.
Ja, die Mama.
Ja, stimmt.
Mhm. Und die war 1976 in Montreal, ist dort gestartet, 24. im Einzel.
Naja,
gut. Ja, also okay. Halt auch nicht so gut. Aber sie ist seit 1988, also sie ist den Olympischen Spielen, sagen wir mal, treu geblieben. Sie ist im IOC drin.
Ah, ne?
In diesem,
als Funktionärin.
Genau,
dann, ja.
Genau, im Internationalen Olympischen Komitee. Und darüber reden wir auch später. Auf jeden Fall Reiten, interessanterweise, war erstmals bei den Olympischen Spielen 1900 in Paris zu sehen. Interessanterweise, 1912 fanden in Stockholm die ersten Dressur- und Vielseitigkeitswettbewerbe, das hieß früher Military, statt.
Okay.
Und es war so, dass bei den Olympischen Spielen waren dann nur Offiziere dabei, die ihre eigenen Pferde mitgebracht haben und in Uniform geritten sind. Da sieht es noch alte Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos. Und es ist total interessant, denn diese Disziplin Military entstammte dem Ausbildungsprogramm der Kavallerie. Mhm. Also da waren nicht irgendwie Hobbyreiter dabei. Okay, damals war ja Reiten eher für die, sag mal, Upper Class oder dem Militär vorbehalten. Und erst ab 1920 wurden dann auch Nicht-Offiziere zu den Olympischen Wettbewerben zugelassen. Seit 1964 gibt es das Ganze in der Mannschaft auch mit Männern, Frauen und Männern zusammen. Also es war vorher auch alles getrennt. Und logischerweise waren ja auch die Männer beim Militär, ne? Das muss man ja dazu sagen. Und 1912 gibt es einen ausgezeichneten Reiter bei den Spielen in Stockholm. Springreiter war er. Großfürst Dmitri Pawlowitsch von Russland. Und zwar Cousin vom letzten russischen Zar Nikolaus II.
Ja, und was hat der gerissen?
Nicht so gut. Also 9. Rang.
Ja.
Gut, nicht zweistellig.
Ja, das stimmt.
Ja, also wir halten fest, Reiten erstmal sehr militärisch und es wurde ja dann ja auch umbenannt. Es gab ja Military und dann wurde es zu Vielseitigkeitsreiten. Und wenn man sich das anguckt, das ist schon äußerst brutal, finde ich. Für das Pferd, auch für den Reiter anspruchsvoll. Ich gucke das nicht so gerne. Also weil ich immer so denke, oh.
Das arme Pferd, wenn es so dressiert ja. würde. Ne?
Und die zweite große Disziplin.
Warte. Was glaubst du? Segeln.
Sehr gut.
Ach, ja, das ist immer so, das kann ich mir gut vorstellen. Bei den Männern, da war doch auch, Felipe von Spanien.
Auch, ja, sehr gut. Der war auch dabei und zwar 1992 in Barcelona.
Da, 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 mhm, da, da.
Genau. Sechster Platz und er durfte bei der Eröffnungszeremonie die Flagge tragen. Aber du kannst noch ein Stück zurückspringen bei Felipe.
Oh, bei Felipe?
Ja. Jetzt komm, jetzt ist es ganz nah. Der Vater.
Ah, Juan Carlos.
Ja.
Ah, stimmt, der
war 1972 dabei und der belegte den 15. Platz, zweistellig, mit 34 Jahren. Sein Boot hieß Fortuna und das kann man sich in Barcelona anschauen, denn es wurde saniert und dann in das Olympia- und Sportmuseum Juan Antoni Samaranch gestellt.
Mhm.
Zu der Zeit, übrigens 1972, das waren die Olympischen Spiele in
München.
Sehr gut. Aber es wurde in München nicht gesegelt, sondern in Kiel-Schilksee.
Wie willst du machen? Gut, jetzt vielleicht in irgendeinen See gehen können, da unten, weiß
ja,
ich nicht.
Ja, zum Beispiel Ammersee.
Starnberger See oder was auch immer.
Ich glaube, die Wellen, ne?
Ja.
Ich glaube, sind ja das Problem.
Ja, genau.
Ist also ja alles nicht so herausfordernd.
Nee.
Und Sophia von Spanien, also die Frau von Juan Carlos, sie war auch mal mit dabei als Ersatzfrau in der Segelmannschaft.
Mhm.
Aber man muss dazu sagen, es gibt jemanden, weil ich hatte ja gesagt, es gibt eine Ausnahme, wo man nicht sagen kann, dabei sein ist alles und irgendwie, sagen wir mal, ab Platz 10 irgendwo dabei ist. Denn 1960 in Rom, der damalige Kronprinz Konstantin von Griechenland, in der Drachenklasse hat er die Goldmedaille geholt. Und diese Medaille nimmt einem ja niemand mehr.
Nee.
Gold, Silber, Bronze ist schon toll bei Olympia zu holen. Ne? Ja, okay, dabei sein ist alles, gell? Das ist ja immer
ja.
so dieses Thema, aber
ja, trotzdem.
Spirit.
Ja, aber irgendwie, es sind ja schon viele, die dann Royals, die sich da irgendwie verankert haben. Ich meine, man kann auch sagen, die müssen ja auch den ganzen Tag irgendwas treiben. Ne? Also die einen gehen zum Militär, ja, und die anderen, die beteiligen sich dann sportlich ganz intensiv oder beides vielleicht sogar. Also irgendwie ist es aber ja trotzdem ganz gut, weil es ist dann ja auch so ein Aushängeschild, weil sie sind ja die Repräsentanten ihres Landes eigentlich, ne, die Royals. Und von daher gehört das ja auch dazu, bei so einem Event das Land zu repräsentieren.
Und dann halt eben auch vielleicht mal doch die Flagge zu tragen oder die Fahne zu tragen des Teams, ne, das ist natürlich auch.
Ja, genau,
auch
also du führst das Team an und so.
Also ja.
welche Metaphorik da drin steckt.
Oh ja, und dann der nächste Segler, König Harald von Norwegen.
Ja.
Und er hat auch selbst bei den Olympischen Spielen teilgenommen. Platz 8 im Team im Segeln.
Einstellig, gut.
Und ja. Mexiko 1968, 11. Platz, 1972, 10. Platz. Nicht so schlecht, ne?
Ja, ja.
Über König Harald sprechen wir später nochmal. Da geht es um das Thema Eröffnungszeremonien und welche Rolle die Royals dann spielen. Und jetzt kommt mal was ganz anderes. Nicht Segeln oder Reiten.
Boah.
Komm.
Jetzt kommt Segeln, Reiten. Schwimmen!
Ja, auch. Komm, da hattest du es vorhin erwähnt.
Echt?
Deine Lieblingssportart, die du gerne schaust.
Oh, Bobfahren.
Ja.
Ja, natürlich. Oh, wie konnte ich das vergessen? Und Albert, mein Freund
so.
Albert.
So, genau. Du, der war ja 5-mal bei den Olympischen Spielen. Gut, wenn man sich so die Plätze anguckt, 1988 in Calgary, 2er Bob, 25. 1992 in Albertville, 4er Bob, 27. 1994 in Lillehammer, 4er Bob, 26. Im 2er Bob, 31. Und 1998 in Nagano, 4er Bob, 28. Und dann nochmal seine letzten Spiele als Aktiver, 2002 in Salt Lake City, 4er Bob, 28.
Ja.
Und seit 1985 ist er Mitglied im IOC. Also man muss sagen, 1988 im Zweierbob 25. Platz war halt sein bestes Ergebnis, ne? Aber
ja,
dabei gut. sein ist alles.
Ja,
das ist ich immer wieder,
der Satz dieser Podcast-Folge. Nein, ich meine, es ist ja auch gut, wir würden noch nicht mal den 50. Platz wahrscheinlich erreichen, wir zwei. Aber
wir würden uns gar nicht qualifizieren.
Ja.
Aber Chrissy Kahn, es gibt noch eine andere Sportart, da waren auch die Royals vertreten. Außer Segeln und Reiten und Bob.
Wo waren sie denn jetzt noch? Winterspiele?
Ja. Denk mal an meine Lieblingssportart.
Ah, Eiskunstlaufen.
Nee, das wüsste man aber.
Ja, stimmt, da hast du auch wieder recht. So. Wer hätte das gemacht?
Was gibt's denn noch?
Skifahren.
Ja, sehr gut. Und zwar, pass auf, ne? 1948 bei den Olympischen Winterspielen in St. Moritz, Prinz Konstantin von Liechtenstein. Okay, ich sag's jetzt mal, 99.
Okay, von 100.
es kamen nur noch drei hinter
okay,
ihm. Ja, genau. Er hat 5 Minuten gebraucht, um runterzukommen. Ich glaube, ich meine, ich weiß nicht, wie lange die Strecke jetzt war. Wahrscheinlich hätte ich auch 5 Minuten gebraucht.
Aber wie lang ist so der Schnitt? Wahrscheinlich so 2 Minuten irgendwas?
Ja, oder? Ja, genau. Also ich hätte nochmal geguckt. Also die Nummer 1, 2 Minuten 55. Ich meine, gerade 1948, das sind ja andere Ski gewesen. Die Athletik war eine ganz andere. Und da übrigens war auch dabei Karl Molitor. Und den habe ich mal kennengelernt in Wengen in der Schweiz.
Ah, okay.
Da war er schon sehr betagt. Und er hatte dort Sportgeschäfte und zwar so ein ganz toller Schweizer Gentleman. Und, pass auf, 1964 in Innsbruck bei den Olympischen Spielen vertrat Karim Aga Khan
nicht Christian Khan, sondern
den Iran und belegte den 59. Platz in der Abfahrt und im Riesenslalom 53.
Das musst du erstmal bringen. Du kommst aus dem Iran und machst Skifahren dann. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht sind die Berge da auch nicht schnell voll.
Ja. Also ich meine, und ich sage jetzt mal so, ich meine, die Worlds, die haben natürlich auch alle Möglichkeiten, überall zu trainieren. Und jetzt kommt's, das ist so für mich so ein Farbtupfer. Hubertus Prinz zu Hohenlohe, genannt Hupsi.
Ah, Hupsi.
Sagt dir das was?
Nee, sagt mir überhaupt nichts.
Ein passionierter Skifahrer, also er ist ein Mexiko geboren, hat dann in Marbella gelebt mit seinem Vater und dann musste er ins Internat nach Österreich und da hat er so seine Leidenschaft fürs Skifahren entdeckt und wurde Skifahrer und ist dann gestartet für Mexiko.
Oha.
Mhm. Weil, ich meine, Österreich hätte ja wahrscheinlich keine Chance gehabt. Ja, im österreichischen Team. Du kannst dir vorstellen, das österreichische Team, also da gibt es so viele gute Skifahrer in Österreich. Da hätte er wahrscheinlich keinen Stich gemacht. Da hätte er gedacht, er startet mal für Mexiko.
Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und die wollen dann natürlich was reißen. Die machen dann Energie rein und Kohle rein.
Ja, und er wird so ein bisschen genannt Eddie the Eagle.
Ah.
Also, kennst du ihn noch?
Vom Skispringen. Ja,
vom
genau.
Skifahrer.
Der Engländer,
der irgendwie nur so 5 Meter gesprungen ist.
So ungefähr.
Ja, das war auch so, dabei sein ist alles. Ich dachte mir, super, jetzt kommt er wieder.
Einfach nur Kult. Ich weiß gar nicht, ob der sich mal qualifizieren musste oder so dafür oder ob der einfach so antreten konnte. Es war jetzt 60 Meter oder irgendwie sowas, ne?
Maximal wahrscheinlich.
Ja,
aber ich habe ja ein bisschen gegraben und du weißt ja, ich bin ja manchmal dann so, wenn ich dann recherchiere, sehr nerdig unterwegs und ich habe wieder alles gegeben und zwar in der Sendung zu den Olympischen Spielen in Turin, da gab es eine Sendung mit Waldemar Hartmann und Harald Schmidt, Olympia mit Waldi und Harry. Kannst du dich daran noch erinnern?
Nee, also gar nicht.
Da war Hupsi zu Gast.
Ach komm.
Ja, lustig. Harald Schmidt kannte ihn schon und er hatte ihn kennengelernt bei der Peter Alexander Show in Wien. Eigentlich seine Mutter Ira und Hupsi ist mitgefahren.
Ach.
Genau, und da haben sich Harald Schmidt und Hupsi hinter der Bühne kennengelernt und da hat ihm Hupsi eine Geschichte erzählt und Harald Schmidt hat das dann erzählt, als Hupsi in dieser Sendung war, also bei dieser Olympiasendung. Ich habe da nämlich einen Ton.
Diesen Satz, den du mir gesagt hast, das ist für mich nie vergessen. Deswegen freue ich mich wirklich. Wir haben uns das 10, 12 Jahre her. Da hast du mir erzählt, dass du Skirennen fährst und du hast mir gesagt, deine Fans stehen unten mit einem Transparent und da steht drauf, lieber Prinz, enttäusch uns nicht, komm ins Ziel bei Tageslicht.
Sehr gut,
das ist wirklich
ne?
So ein Eddie the Eagle-Style.
Ja, voll, ja. Und Hupsi hat gesagt, ja, das stimmt. Also es war keine erfundene Geschichte. Er hat seine Fans gehabt und er ist wirklich so ein, ja, wirklich so ein Farbklecks gewesen bei den Olympischen Spielen und auch bei den ganzen Skirennen, ja.
Das sind so Leute, auf die wartest du eigentlich nur, dass sie endlich losfahren.
Also er war in Sarajevo, Calgary, Albertville, Lillehammer, Vancouver und Sochi. Und der war dann der einzige Vertreter Mexikos in Vancouver, in Riesenslalom und im Slalom. Im Riesenslalom war er als 103. gestartet und belegte den 78. Platz.
Mm, okay.
Na, wir haben wieder unseren Spruch. Dabei
sein ist alles.
Und sein Onkel Max von Hohenlohe, der war auch Skirennfahrer, auch bei den Olympischen Spielen 1956 in Cortina, also wo die jetzt dieses Jahr auch wieder sind. Und da war 45. der Onkel. Der durfte dann aber, also Rupsi durfte dann in Turin nicht starten, weil er nämlich der einzige mexikanische Sportler gewesen wäre. Und das mexikanische NOK, ne, dieses nationale Olympische Komitee, hat dann gesagt, es lohnt sich nicht. Obwohl in Vancouver durfte er auch alleine. Ne? Also auf jeden Fall, er durfte nicht. Und da war er ein bisschen traurig. Und deswegen hatte er Zeit, in diese Show zu gehen, zu Waldemar Hartmann, Harald Schmidt. Und er hat alles gegeben. Er wollte unbedingt doch teilnehmen, weil er hatte darauf trainiert auf Turin, 2006. Und dann hatte er in dieser Show erzählt von einer Begegnung mit Fürst Albert, der ja im Internationalen Olympischen Komitee sitzt.
Ich habe eine gute Geschichte und gestern war ich in diesem Athletenort und dann kommt der Lamine Guyer aus Senegal und er sagt mir, Hubertus, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Sag ich, was ist? Nicht nur fasst du nicht mit, sondern du bist hier nicht mal der einzige Prinz in dem Raum. Sag ich, was heißt das? Ich sehe Albert. Sag ich, aber der ist ja schon Fürst. Ja, Prinz und Fürst ist also das Gleiche. Und dann sehe ich das ganze Ding, man lauter Tschechen, Senegalesen, Madagaskar und so. Und ich schreibe den ganzen Raum, Albert! Und er denkt sich, wer tut da so unoffiziell mich berühmt? Und sage, c'est toi, hallo. Und dann sind wir gekommen und habe ich gesagt, was ist, du hättest kämpfen können. Da ist ja irgendwie so ihr Ziel mitgeht. Ja, I tried to tell them, but they did not want to react. They're not interested in winter, the Mexicans.
Also er hat es versucht, Albert, auch nochmal im Komitee, um sich einzusetzen für Hubertus zu Hohenlohe. Aber er hat es nicht geschafft und hat gesagt, die Mexikaner sind einfach nicht interessiert dran. In Vancouver haben sie ja noch gesagt, alles klar, kannst du alleine fahren. Ja, ne? Aber nee, Turin haben sich nicht drauf eingelassen.
Einmal ausprobiert und dann wahrscheinlich gesagt, ach komm, ist jetzt nicht so dolle, dass keine Energie drauf verschwenden.
Ja. Also er ist wirklich ein cooler Typ. Gell? Ja. So, ja. Und eigentlich müsste der Holger Kühne jetzt kommen. Holger Kühne aus der SWR Sportredaktion, weil der kennt sich richtig gut aus. Olympische Spiele und IOC. Und ich habe es richtig gut getimt.
Die Tür.
Holger Kühne ist in the house.
Good morning, ladies and gentlemen.
Oh, Holger. It's a pleasure to meet you.
Same.
Ihr kennt euch doch schon.
Nice to meet you.
Yeah, but not today.
Aber to see you, sagt man dann.
Yeah, to see you, echt? Mm. Oder to seeing you? Nee, also,
we're with the royals.
Happy to see you.
Happy to see you.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, Holger, wir hatten ja irgendwie so ganz, ich sag mal, en passant geredet. Also ich weiß ja, dass du in Sachen Olympia dich sehr gut auskennst. Klar, als Sportreporter ist es ja quasi, liegt es in der Natur der Sache, aber auch IOC-mäßig. Ne? Und es ist hochspannend, weil du hast mir nämlich gesagt, ohne ein Royal würde es die Olympischen Spiele gar nicht geben.
Tatsächlich, ja. Pierre de Coubertin, Baron Pierre de Coubertin, Franzose, der hat die Olympischen Spiele 1892 wiederentdeckt. Gibt es eine kleine Vorgeschichte. Da waren wir Deutschen, sage ich mal, beteiligt an den Ausgrabungen in Olympia. Diese Olympischen Spiele fanden ja in der Antike auf der Peloponnes statt. Und das war alles verschüttet. Also muss man sich einfach vorstellen, vor 150 Jahren hatte dieser Fluss das einfach alles zugespült. Und dann guckte so eine alte Säule raus. Und dann hat man irgendwie 1850 rund um den Dreh mal gesagt, da könnte ja eigentlich das antike Olympia. Dann haben die ausgegraben, angefangen auszugraben und das hat dieser französische Baron dann für sich entdeckt und dachte, wäre ja cool, wenn die da jetzt ausgraben, wenn die das gefunden haben. Und dann gab es einen Vertrag zwischen dem deutschen Kaiserreich und dem griechischen Königreich und seither übrigens gibt es das Deutsche Archäologische Institut in Athen. Also das war mehr oder weniger der Impuls, diese Ausgrabungen angestoßen von dem Deutschen, dann initiiert vom Deutschen Kaiserreich. Das kann man schon sagen, war der erste Impuls für die Olympischen Spiele, wie wir sie jetzt kennen.
So, wieder was dazugelernt,
ja,
Physiker.
Ja, absolut. Ha? Guck mal hier, es lohnt sich immer wieder. Holger, du darfst öfter kommen.
Danke. Soll ich wieder gehen?
Nein, auf gar keinen Fall. Holger, du hast ja über viele, viele Jahre bei Olympischen Spielen warst du dabei. Es liegt sozusagen in der Familie, dass das irgendwie dein Weg dann war, oder?
Ja, also ich bin mehr oder weniger mit den Olympischen Ringen auf der Stirn geboren, komme aus einer sportlichen Familie, deshalb auch in der Sportredaktion. Meine Mama war Turnerin, mein Papa war Turner, der wollte sportlich, genauso wie ich, an Olympischen Spielen teilnehmen, hat sich dann verletzt und war bei einem der ersten Jugendlager, es war noch ein Zeltlager, am Rande der Olympischen Spiele 1960 in Rom und wurde da tatsächlich von diesem olympischen Virus infiziert. Da kommen ja ganz viele junge Menschen aus der ganzen Welt zusammen und da spürt man so ein bisschen das, was die Athletinnen und Athleten in Cortina und Mailand jetzt auch im olympischen Dorf erleben. Es gibt keine Standesgrenzen, alle sind irgendwie gleich. So, das hat er mit nach Hause gebracht, also diese Gedanken, mhm. und hat meine Schwester und mich so ein bisschen in die Richtung halt erzogen, ohne jetzt groß irgendwie, wir mussten nicht irgendwie olympische Ringe ausmalen, aber das ist halt das, was man so mitkriegt. Ich habe auch ein Bild gefunden, das ist von meinem ersten Schultag, das ist September 72, da habe ich ein T-Shirt an von den Olympischen Spielen in München. Also das war schon auch wichtig, das nach außen zu tragen, und so ist es entstanden. Dann war ich 92 als Student selbst mal in Olympia in so einem mega großen Seminar mit Studentinnen und Studenten echt aus der ganzen Welt. Und das war, muss man sich echt ein bisschen vorstellen, wie bei einem Schullandheim. Also werde ich auch nicht vergessen, das waren so Stockbetten aus Stahl, waren 10 Leute bei mir im Zimmer. Und die Maßgabe war, es dürfen nicht 2 Leute aus einem Land in diesem Raum sein. So, da waren wir 3 Wochen zusammen. Werde ich nie vergessen, ein Ägypter, mit dem konnte ich mich überhaupt nicht unterhalten, weil mein Ägyptisch ist limitiert und sein Deutsch auch. Englisch ging irgendwie auch nicht. Und wir haben uns blendend verstanden, echt blendend. Das ist das, was die Musik kann, und das ist das, was der Sport kann. Und dann dachte ich, ey, das musst du irgendwie gucken, dass du das beruflich irgendwie...
Wie eine gute Klassenfahrt gewesen, nur ja. besser irgendwie.
Aber es ist natürlich so, ich hatte gerade alle von den Royals erzählt, die alle schon mal teilgenommen haben an Olympischen Spielen, und für die gilt dasselbe. Ne? Das ist ja nicht so, dass die, oder haben die extra Betten, extra Zimmer.
Also das Interessante, ja? und das ist, also ich muss ehrlicherweise dazugeben, die Royals bei Olympischen Spielen, die habe ich natürlich beobachtet, weil man sieht die da, das ist alles irgendwie so nahbar. Ich bin jetzt aber nicht auf die zugegangen und habe gesagt, ey, Albert, da gibt es schon eine Distanz. Aber was man feststellt, ist, dass die Royals in diesem Internationalen Olympischen Komitee und vor allem während der Olympischen Spiele, das sind die geerdet. Das mhm. sind die einfach ein Teil dieser großen Community, dieses Internationale Olympische Komitee, was sich ja auch immer vor den Olympischen Spielen trifft. Das sind knapp 100 Leute, war früher ein elitärer Herrenorden, in dem viele Royals auch waren. Jetzt sind da auch viele junge Leute dabei. 15 Athletinnen und Athleten sind da mit drin. Und da sind die einfach, wie sagt man, integriert. Ja. Und wenn man sich so ein bisschen die Biografien anguckt, und ihr habt ja über Albert, den Bobfahrer, gesprochen. Mhm. Ja. Wenn man die fragt, was war denn so euer größtes olympisches Erlebnis? Dann hat Albert beispielsweise mal in einem Interview, irgendwie in den 90ern habe ich das gelesen, die Fahne seines Landes bei der Eröffnungsfeier ins Stadion zu tragen. Mhm. So, das haben die Kinder von Juan Carlos und von Sofia von Spanien, mhm. die haben beide die Flagge ins Stadion getragen.
Ich hatte nur Felipe nämlich erwähnt. War das auch die Schwester?
Ja, ah, okay. ja, mhm. ja. Und die Mutter war ja auch, mhm. hat ja auch als Ersatz genau, ja. da teilgenommen. König Harald von mhm. Norwegen.
Genau.
Hat auch an Olympischen Spielen teilgenommen, und auch der hat bei Olympischen Spielen die Nationalflagge ins Stadion getragen. So, und das ist natürlich, das kann man jetzt so ein bisschen überhöhen und sagen, ja, das sind diese Nationalsymbole, aber das ist ganz wichtig, offensichtlich, für jemanden, der so eine Distanz haben muss, ja auch zu seinem Volk, aufgrund des Protokolls, seine Staatsflagge in ein Stadion zu tragen. Und da dachte ich am Anfang, naja, das ist irgendwie so, ja, ein bisschen komisch. Aber nachdem ich es dann echt bei mehreren gelesen habe, dass mhm. das ihr olympisches Highlight war, dachte mhm. ich, okay, das muss schon ja. dann...
Ich habe es vorhin auch schon mal ja, kurz gesagt, so dieses, ne? Na, die gehen voran, die repräsentieren ja, ja ihr Land, also ihr Leben lang ja sowieso. Und das ist ja ein Zeichen, aber es scheint doch mehr zu sein irgendwie.
Ja, ne, ja, diese Repräsentanz, auch die Nationalhymne zu hören, mhm. das ist, wenn man an solchen Spielen teilnimmt, gibt dir das echt nochmal so ein Gefühl von Gänsehaut.
Ja, und es ist nicht einfach nur dieser Job, ne, der dann so gemacht werden muss. Ja, ich mache jetzt dies, zack, 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 sondern das macht was mit ihnen selbst.
Und es ist genau, wie du sagst, es ist dann außerhalb dieses Staatsprotokolls.
Ja.
Die werden jetzt auch in Mailand Cortina, die ziehen dann ihre Winterjacke an, da steht dann IOC drauf, mhm. Pudelmütze mhm. auf, und dann erkennst du die eigentlich nicht. Und dann sitzen die natürlich in der IOC ja. auf der Ehrengasttribüne mhm. und bei mhm. der Eröffnungsfeier. Mhm. Werden sie sitzen, da kann es aber gut sein, dass dann Her Royal Highness Princess Anne neben der Athletenvertreterin Kim Bui sitzt mhm. aus Deutschland. Mhm. Sage ich jetzt mal, das Protokoll ja, ja, ist wahrscheinlich anders. Ja. anders, beziehungsweise ist es definitiv anders. Die haben schon ihre Platzkarten irgendwie. Kann nicht jeder kommen und sagen, kann ich mal neben der Anne irgendwie sitzen. Aber es ist trotzdem, es ist so. Mhm.
Ja. Aber Holger, aber ganz die normal. Athleten, also wenn man teilnimmt als Royal, ne, bei den Olympischen Spielen, die müssen auch quasi, also wie du es so ein bisschen beschrieben hast, also das stelle ich mir dann auch vor, die müssen dann auch in solchen Stahlbetten dann übernachten oder dürfen die ins Hotel oder die müssen auch ins Olympische Dorf, die Athleten?
Ich würde es anders formulieren, die dürfen ins Olympische Dorf.
Ja, aber ich meine, die haben auch ihre Leibwächter. Ich meine, weißt du, gerade Kronprinzen, die kann man ja nicht einfach da so rumlaufen lassen, ne?
Ja, also alleine. Die haben schon ihre Security dabei und das merkt man dann natürlich, wenn man, es gibt ja bekannte Gesichter, also Princess Anne erkennt man, den Albert erkennt man und dann sieht man schon, dass da so eine protokollarische Entourage
aber wenn die Sportler sind, also wenn die selbst
teilnehmen, das gibt's schon auch. Also die haben schon auch ihre, sag mal, Betreuer, ihre Begleitung
Leibwächter,
und die sind dann im besten Fall mit im Olympischen Dorf.
Aber trotzdem, okay, es klingt ja schon so, als wenn die relativ entspannt wären, also die Royals, ne, wenn die dort sind.
Ja, das sind Sportlerinnen und Sportler. Ja. Also die fahren dahin und wollen gewinnen. Oder zumindest
dabei sein ist alles, Chrissy Kahn.
Ja. Die wollen ihr Bestes geben. Also das sind ja zum Teil auch Mannschaftssportler. Gut, bei den Seglern, da sitzt der, aber König Harald ist in so einer Klasse gesegelt. Der hatte noch zwei Mitsegler.
Ja, die war oft in der Mannschaft, ja.
Fürst Albert ist Bob gefahren.
Ja, klar, Zweier und Vierer.
So, das kann er nicht alleine machen. Das ist ein Team. Also die sind dann tatsächlich Teil einer Mannschaft, die ein einziges Ziel haben, nämlich im Bob heil darunter zu kommen. Das ist ja eine gefährliche Sportart, das darf man nicht vergessen bei Albert. Das ist ja nicht ohne und dann sind die fokussiert. Dann können die nicht irgendwie sagen, ich würde gern meinen Kaffee wie sonst irgendwie aus der goldenen Tasse trinken.
Und wollen sie wahrscheinlich auch gar nicht. Nee.
Also sie gehen ganz normal zum Frühstück mit allen in diese Gemeinschaftsräume und machen das Ganz normal. Ja, gut.
Das ist eine Mensa. Ich habe ja so eine Akkreditierung mitgebracht. Man braucht ja Akkreditierung. Das sind so
Laminiert.
Kärtchen. Laminiert logischerweise, damit sie vor allem bei Winterspielen ist es wichtig, dass sie nicht nass werden. Das gibt für dieses Olympic Family Hotel braucht man eine Zugangsberechtigung. Und ich habe eine vom Olympischen Dorf dabei. Sochi steht dann auch auf Russisch drauf. Und da hatte ich Gelegenheit, 2014 in Russland mal in diese Mensa zu gehen. Und das ist wie ein Zelt beim Oktoberfest, ein bisschen exklusiver. Und das sind die alle. Und das ist genau das, was wir vorhin hatten, dieses Geerdetsein.
Ja.
Du läufst da rein und dann kommen aber auch nicht 100 Athletinnen und Athleten und sagen,
weil du einfach Teil dessen, dieser Gemeinschaft bist, der Sportlergemeinschaft, die alle bei den Olympischen Spielen starten.
Du bist nicht der Fürst und die Prinzessin, sondern du bist halt der Rechtsaußen oder du bist der Pilot oder du bist der und kannst jetzt auch nicht sagen, ich hätte gern was anderes zu essen irgendwie. Das ist eine Teamleistung und das ist, glaube ich, echt so was ganz Besonderes.
Aber du, ich frage mich aber trotzdem beim Essen, ne? Ich meine, weil ja immer so diese Angst besteht, dass da irgendwas drin ist im Essen oder so oder in den Getränken, ne? Also, weil ob es da jemand gibt, der das irgendwie so begleitet bei der Zubereitung.
Du meinst einen Vorkoster?
Wenn man so will.
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, da wird darauf geachtet, weil es gibt diesen Unterschied nicht zwischen einem royalen Teilnehmer oder einer royalen Teilnehmerin und einem bürgerlichen.
Die essen aus dem gleichen Topf.
Die essen, die gehen dahin und holen sich das Essen oder holen sich das Getränk. Aber ich glaube, und das ist ja das, was du sagtest, auch Annelie, es sind zum einen die IOC-Mitglieder, die dann keinen Sport mehr treiben und diejenigen, die eben teilnehmen an den Spielen.
Und ich glaube, es ist halt einfach aufgelockert, das Protokoll, ne? Weil du kannst es gar nicht so bis ins kleinste Detail da, glaube ich, steuern so dann am Ende. Ne?
Ja, und Holger, ich meine, du hast ja auch diverse royale Begegnungen gehabt, ne? Dadurch, dass du ja dich auch berichterstattungsmäßig ums IOC natürlich auch kümmerst, ne? Da gab es ja so einige Sachen, ich weiß nicht, was du mir alles verrätst, jetzt hier im Podcast, aber also, in der Recherche, unsere Recherche Gespräch war ja sehr, sehr
aufschlussreich.
Ja,
also ich...
Wo fangen wir an?
Ja, wo fangen wir an? Ich sehe natürlich, dadurch, dass ich ja auch schon 2 Tage beim Radio bin, wenn das Rotlicht an ist, dann läuft die Aufnahme. Also wir können jetzt nicht sagen, wir sind unter uns. Also es gab natürlich Begegnungen mit Royals, aber es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz. Also ich bin jetzt nicht auf Her Royal Highness Princess Anne zugegangen und habe gesagt, ey, übrigens cool, dass wir uns gerade sehen. Wie sieht denn ihre Küche im Buckingham Palace? Hat sie, glaube ich, gar nicht gewohnt.
Nein.
So, das macht man nicht. Ich habe Fürst Albert habe ich 2-mal getroffen. Sehr angenehmer Mensch, hat ja auch deutsche Wurzeln. Und der hat sich gefreut wie Bolle, als ich ihn auf Deutsch angesprochen habe. Ah. Also ich habe ihn erst auf Englisch angesprochen, habe gesagt, hier, Sie haben ja deutsche Wurzeln. Habe ihm dann so ein bisschen die Geschichte erzählt, weil ja mein Uropa war ja noch bei König Wilhelm II. Von Württemberg, war der noch Kammerdiener früher. Im Marstall und dann, als der ins
Guck
Exil
an,
gegangen
der Holger
ist.
Hier,
so, und dann, also ich bin nicht royal, ich habe kein blaues Blut irgendwie, aber zumindest so dieses Interesse für die Royals und dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er sich total gefreut, Deutsch zu sprechen. Das war sehr, sehr angenehm und dann habe ich ihn 3 Jahre später in Monte Carlo getroffen und habe ihn darauf angesprochen und er hat sich sogar noch erinnert, also er hat gesagt, er wird sich erinnern. Sehr umgänglich und ich weiß aber auch, auf welche Geschichte du hinaus willst.
Ja, was man machen muss.
Naja, also wir haben jetzt viel über Protokoll gesprochen und man darf nicht vergessen, das IOC ist schon immer noch sehr verschlossen.
Obwohl du gesagt hast, da sind auch mal Athleten dabei, es war mal ein elitärer Verein, hast du es ja so gesagt.
Genau, das hat sich geändert, aber jetzt aber beispielsweise, wo man als Journalist so eine gewisse Nähe herstellen kann, sich möglicherweise mit denen unterhalten, ist bei diesen IOC-Sessionen, nennt sich das. Das ist eine Vollversammlung, das ist einmal im Jahr und es gab 2005 eine. Da ging es unter anderem um die Vergabe der Olympischen Spiele fürs Jahr 2012. Da war sehr viel Prominenz da. Tony Blair, damals Premierminister von Großbritannien. Hillary Clinton war da als Senatorin des US-Staates New York, weil New York in dieser Olympia-Bewerbung war. Also da war alles irgendwie so abgeriegelt irgendwie.
Wo war das nochmal? In
Singapur.
Ah, in Singapur, okay.
Genau, und wir sind da hingefahren, eben vor allem wegen dieser Entscheidung, wo finden die Olympischen Spiele statt, war ja dann London. So, und dann haben die uns abgeschottet. Journalisten durften nicht in die Nähe von diesem Konferenzsaal und auch nicht mit Leuten reden, was die allerdings vergessen hatten, dass es auf diesem einen Flur in dieser Versammlungshalle halt nur eine Toilette gab.
So. Sauber.
Da war was.
Da führst du die besten Gespräche, sage ich nur.
Ich sag euch, also wir haben es natürlich nicht ausgenutzt, weil das ist ja noch mal blöder.
Ja.
Wenn du dann irgendwie auf der Toilette irgendwie so tust, als würdest du irgendwelchen Leuten aufflauen. Aber es war wirklich so, die IOC-Mitglieder und dadurch auch die Royals, die mussten von links in diese Toilette rein. Das hat aber für lange Zeit gar niemand gemerkt und wir sind halt von rechts gekommen. Also stand ich irgendwann auf dieser Toilette und dann, wie das halt so ist bei Männern.
Wie ist es denn bei Männern?
Naja, Männer.
Ich frag ja.
Männer müssen sich nicht immer hinsetzen.
Ja,
so. Ja, das weiß ich.
Und dann wurde es rechts neben mir so ein bisschen dunkel und dann habe ich so hochgeguckt und dann dachte ich, oh, den kenne ich, das ist doch der Willem aus den Niederlanden. Also damals war er noch IOC-Mitglied und ich so.
Da war er noch Kronprinz.
Da war er der Kronprinz
Willem
genau.
Alexander.
Ja, ja, genau,
ne?
genau. Und dann stand er neben mir und ich so, okay, nur geradeaus gucken und dann.
Auf die Kacheln an der Wand.
Ich musste schon längst nicht mehr, ich bin einfach stehen geblieben. Naja, und dann kam nochmal links neben mir ein Schatten, der war ein bisschen kleiner und dann habe ich auch so aus dem linken Augenwinkel geguckt und dann stand da Henry Kissinger und dann dachte ich, Leute, was ist denn hier los? Ich stehe jetzt hier mittendrin, links ist Henry Kissinger, ehemaliger US-Außenminister, großer Diplomat und rechts steht der künftige König der Niederlande. Und dann dachte ich, ja, aber eigentlich ist es ja ganz normal irgendwie. Hände gewaschen und dann irgendwie nichts wie raus.
Nichts wie raus, aber linker Ausgang oder rechter Ausgang.
Ja, Logo,
der richtige.
Nicht, dass ihr die Ausgänge vertauscht habt.
Ja.
Aha. Jürgen Spitt, Sportreporter, Kollege von Holger Kühner, auch oft ja, bei den Olympischen Spielen.
Gekommen. Jawohl, ne? Hallo Jürgen.
Sehr gut, weil es gibt vielleicht auch noch eine Story. Aber setz dich erstmal hin. Hallo Jürgen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ihr müsst euch das Mikro teilen.
Mhm. Ich bin ein bisschen neidisch, weil die Länder hätte ich natürlich auch ich mitbringen auch noch können.
Ja, du hast ja auch,
Akkreditierung. Ich habe 12 mehr oder weniger für 12 Olympische Spiele, Winter- und Sommerspiele mitgemacht, war bei 7 vor Ort und das ist natürlich eine Erinnerung, die vergisst man dann einfach. Mhm.
Ja, da reden wir gleich drüber. Ich wollte bloß noch eins nochmal fragen, Holger, zum Thema IOC. Denn die Royals sitzen da ja mit drin und welchen Einfluss haben die denn? Also melden die sich, stehen die ein für ihr Land oder wie muss man sich das vorstellen, wie groß ist der Einfluss? Also welche Position haben die da? Haben die überhaupt irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz einfach, was zu sagen oder wie muss man sich das vorstellen?
Alle haben einen Sitz und eine Stimme. Wer wirklich sehr engagiert ist, jetzt landen wir wieder bei Albert, Fürst Albert, der engagiert sich ja auch sehr für Umweltfragen. Und ich habe kaum eine dieser Versammlungen, wir können die am Monitor verfolgen, erlebt, in der sich Prinz oder Fürst Albert nicht zu Wort gemeldet hat und Fragen gestellt hat. Also der nimmt es wirklich sehr ernst. Können wir jetzt auch gucken, Session nächste Woche in Mailand, ob er sich da wieder meldet. Also der ist sehr engagiert. Prinzessin Anne ist auch engagiert. Die habe ich einmal erlebt, wirklich. Gerade auch 2005, da ging es nicht nur um die Vergabe der Olympischen Spiele, sondern auch um das sogenannte olympische Programm, also um Sportarten. Und da gab es echt richtig Stress, dass Sportarten rausfliegen sollten. Mhm. Und da hat die einen Monolog gehalten. Da war es mucksmäuschenstill, dass die jetzt einen besonderen Einfluss haben, weil sie Royal sind, das sicherlich nicht. Es gibt unterhalb dieser Session, dieser Vollversammlung, gibt es noch Kommissionen, da sind die dann auch zum Teil verteilt. Anne ist beispielsweise zuständig, Vorsitzende der Kommission für neue IOC-Mitglieder. Also sie ist diejenige, die auch guckt und die ist ja über, kann man schon sagen, über jeden Zweifel erhaben. Die muss jetzt nicht sagen, oh, ich guck mal, ob ich irgendwie mein Netzwerk da ins IOC reinkriege. Also so engagieren die sich dann schon und melden sich dann auch bei den Sitzungen zu Wort. Aber die eigentliche Arbeit der IOC-Mitglieder, die ja Repräsentanten des IOC sind und die olympischen Werte und Ideen in ihr Land zurücktragen sollen, anders als bei politischen Botschaftern. Princess Anne ist ja auch Vorsitzende des Nationalen Olympischen Komitees von Großbritannien. Mhm. Schirmherr war da Queen Elizabeth, jetzt ist es King Charles III.
Mhm. Genau, Holger, also du sagst, die sind natürlich auch vertreten in ihren Ländern. Die setzen sich aber auch ein für die Sportler in ihren Ländern, oder? Damit die auch gefördert werden, dass die auch dann irgendwann an Olympischen Spielen teilnehmen, oder? Also so sind die doch auch wahrscheinlich engagiert, ne?
Ja, definitiv. Also die sind die als IOC-Mitglied, so wie ich es gerade gesagt habe, haben sie ja die Pflicht als IOC-Mitglied. Das ist nicht nur irgendwie hier schöne Kongresse und schöne Buffets. Sie haben schon die Pflicht, sich um Olympische Spiele, um olympische Ideen, auch um Nachwuchsathleten in den Ländern zu kümmern, aus denen sie kommen. Also das ist schon ihre vornehmliche Aufgabe.
Auch die Rahmenbedingungen zu schaffen. Dann, ne?
Und hier, du gesagt hast, Fürst Albert, ne? Tritt er immer noch ein für Bobfahren?
Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Wir wissen ja, Monaco ist nicht die führende Bobnation. Gibt, glaube ich, auch keine Bobbahn irgendwie. Aber das ist schon noch seine Leidenschaft. Mhm. Und er ist bei Winterspielen, ist er immer als Besucher dann auch bei den Bob-Wettbewerben. Ich könnte mir vorstellen, dass er bestimmt auch die eine oder andere Siegerehrung macht. Weil das ist natürlich so ein kleines Privileg, aber nicht der Royals, aber schon auch der IOC-Mitglieder, dass sie natürlich Medaillen übergeben können. Aber auch da, ganz wichtig, ist nicht entscheidend, dass er ein Royal ist, sondern dass er
IOC-Mitglied ist.
Genau, wenn jetzt beispielsweise, also wenn man weiß...
Ja, also ich meine, Prinzessin Anne hat ja ihrer Tochter, als sie ja da die Silbermedaille im Team geholt hat in London, hat sie ja auch die Medaille überreicht.
Es, ne, da dürfen die natürlich schon mal mit dem Finger schnippen und dann gehen sie zu, zu Nora von Liechtenstein oder zu denjenigen, die eben die Leute für die Medaillenvergaben einteilen und sagt dann hier, da ist...
Da gibt es einen Dienstplan.
Einen Einsatzplan, ja.
Also Chrissy Kahn macht die Augen dann auf, ist ja deine Lieblingssportart, Bob.
Ja.
Vielleicht siehst du Fürst Albert bei der Siegerehrung.
Wär toll, ja.
Es gibt ja noch eine Tea-Time. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, holt euch irgendwas. Falls ihr nicht mit dem Hund unterwegs seid oder im Fitnessstudio oder im Auto, zu Hause auf der Couch oder vielleicht auch am Abend mit einem Gin Tonic oder mit einem Teekaffee, whatever. Und wir haben gesagt, Jürgen, du sitzt die ganze Zeit jetzt schon hier. Du hast ja gesagt, warst ja bei vielen Olympischen Spielen dabei und hast auch dein royales Erlebnis gehabt. Oder Erlebnisse, kann man schon was sagen. Ne? Mhm.
Ja, ich habe einige. Also zumindest kenne ich die Königin Silvia schon länger als du. Ich habe schon mit ihr gesprochen.
Redest du jetzt mit mir oder redest du mit Holger? Wen guckst du an?
Das wäre eine Challenge.
Die Geschichte hat ich dir ja vorhin schon erzählt. Persönlich. Also, folgendes, ich bin Storymacher, Dokufilmer für die ARD und bin auch im Ski-Weltcup viel unterwegs gewesen. Und da fängt die Geschichte an, hat mit Olympia erstmal nichts zu tun, aber dann doch. Und wir sind im Jahr 2007 und da gab es die Ski-WM in Åre in Schweden. Ich habe da so Filme gemacht und so weiter, auf Interviews. Auf einmal hieß es, morgen kommt Königin Silvia. Du musst mit ihr ein Interview machen. Die kommt in die Mixzone. Und ich, oh, Königin Silvia.
Mixzone muss man erklären.
Genau, Interviewzone. Ja, genau. Ne, da, wo die Kamerateams stehen und so weiter. Sie würde zu mir kommen für einen exklusiven Moment. Ich könnte mit ihr mal ganz alleine 1:1 sprechen. Die Königin von Schweden.
Hast du überlegt, ob du das willst?
Nee. Habe ich da Zeit?
Ich sage mal so, ich war ein bisschen aufgeregt und gedacht, was mache ich denn? Ne? Ich mache für meine Beiträge, für meine Filme, habe ich auch mal versucht, mir Ideen auszudenken. Mhm. Ne? Ideen, was mache ich denn da? Okay, ich hatte eine super Idee, also fand ich, weil zu diesem Zeitpunkt war eine schwedische Skifahrerin, Anja Persson, die hatte bis zu diesem Moment schon 3 WM-Titel gewonnen. Also sie war der große Star, mit anderen Worten.
Die Queen.
Die Ski-Queen von Åre. Und da hatte ich die Idee, ich gehe in einen bekannten Burgerladen und die hatten damals so Krönchen. Und dann, ich habe mir eine Krone besorgt von diesem Burgerladen und wollte die dann der Königin so überreichen und wollte sie so fragen, ist nicht eigentlich Anja Persson die heimliche Königin in Schweden gerade? Also ich fand, das war eine super Idee. Ich habe mir also die...
Verrückt ein bisschen, aber gut.
Diese Pappkrone geholt, habe sie mir in meine Jacke gesteckt. Der Tag drauf kam und dann stand auf einmal eine Erscheinung vor mir. Sie kam dann so angelaufen mit dieser Fellmütze, ganz in weiß angezogen, Winterklamotten, Fellstiefel, kam sie auf mich zu und ich so, okay. Na? Ich hatte meine Hand so an meiner Krone und habe dann versucht, mit ihr ein Interview zu machen. Dann habe ich ihr eine Frage gestellt, so, ne, wie sie die Atmosphäre hier findet. Und dann fing sie an, mit mir zu reden. Also sie hat mich ausgequetscht. Ja? Wie finden Sie es denn hier? Und so, ach, dann habe ich erzählt, wie ich es da so finde. Ja, sind Sie denn alleine hier? Wir sind hier im großen Team und so weiter. Ja, und wo wohnen Sie denn? Ja, habe ich in Wiesbaden gelebt und sowas. Ja, und
also, wo du in Deutschland lebst.
In Deutschland lebst. Und dann fragte sie mich immer weiter. Ja, ich war damals verheiratet. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Und so, ach ja, ist denn Ihre Frau auch da? Und ich habe mich so gewundert. Sie hat so mit mir gesprochen, so erhaben. Es war nicht so, wie wir jetzt reden, sondern sie hat mich so beeindruckt mit dem, was sie gesagt hat, dass ich so die ganze Zeit gedacht habe, kannst du das mit der Krone eigentlich machen oder eigentlich nicht? Ne? Ich habe dann zum Schluss noch, ich glaube, eine Frage zum Sportlichen zu der Anja Persson gestellt. Und irgendwann habe ich dann die Hand von meiner Krone weggenommen und habe mich dann verabschiedet, lieb und nett. Und ein Kollege, die Kollegen wussten nicht, was ich vorhabe. Die haben dann auch gesagt, sei froh, dass du es nicht gemacht hast. Und ich war auch froh. Auf jeden Fall war das mein royaler Moment. Was schade ist, dieses Interview, das habe ich mir nicht irgendwie gesichert. Also der hätte ich ja schwer angeben können mit, aber das habe ich dann nicht gemacht. So, was hat das mit Olympia zu tun? Erstmal nichts, aber 2008 war ich in Peking. Und da waren die Sommerspiele. Und dann war ich mit einem Freund, Kollegen in dem sogenannten Yashu-Markt. Yashu-Markt ist so ein Kaufhaus, ein Billigkaufhaus, wo man Marken, so
Fake-Market, ne?
Wo man Marken kaufen kann und so sehr günstig. Ne? Das sind so kleine Hütchen, so nebeneinander in einem riesen Kaufhaus und unter anderem auch Peak Performance. Und Peak Performance ist eine sehr exklusive schwedische Skimarke. So, mein Kumpel hatte gerade eine Hose an von Peak Performance. Und die Hose hat er nicht ganz oben gehabt. Also so, er stand da, ich stelle mich jetzt mal hin. Er stand da so, die Hose war bis hier, also so bis zu den Knien.
Kurz über die Knie, ja.
So. Und er wollte gerade hochziehen. Unterhose und so weiter, das war alles offen. Ne? Die Leute gingen da vorbei, es war auch alles egal. Auf einmal eine Treppe und da kommt eine Entourage von 20 Leuten irgendwie in der Mitte. Karl Gustav und Königin Silvia.
Du musst sagen, König Karl Gustav.
König Karl Gustav. Die kamen dann die Treppe runter. Ich weiß noch, dass König Karl Gustav, also der stand dann vor dem Laden mehr oder weniger. Der guckte dann hoch, Peak Performance.
Schwedische Marke.
Guckt runter, sieht meinen Kollegen. Er sieht ihn dann, wie er die Hose da auf Halbmast hat. ne? Und hat nur einen Kopf geschüttelt, ja? Und ist dann so abgebogen. Die Königin Silvia hat gegrinst, ja? Und ich stand so daneben und dann ist sie auch abgebogen und dann habe ich so hinterher gerufen, hallo, Königin Silvia, wir kennen uns von Orde. Ja, dann ist sie die Treppe weitergegangen, hat sich nochmal so umgedreht, hat sich nochmal so umgedreht und hat dann so und ist weggegangen.
Gegrinst, so nach dem Motto, ja, ich weiß.
Oder ein auch nicht. Mega peinlicher Moment, ja. Aha. Also mein Kumpel, der war bis oben rot, ja? Und ich habe mich natürlich auch kaputt gelacht, gedacht, was war das denn jetzt bitte, ja? Also das war großartig, das werde ich nie vergessen und auch dann, wie ich dann natürlich hinterher hergerufen habe, wir kennen uns aus Orde. Das macht man wahrscheinlich auch nicht so.
Nee, aber das macht man gar nicht.
Ich habe hier so viele royale Kompetenz, was hätte ich denn sagen können?
Nichts.
Nichts. Okay, ich habe was gesagt.
Sag einfach nicht.
Dafür stehe ich ein bisschen, dass ich halt...
Kannst es nur falsch machen, so nach dem Motto. So. Ja.
Ich kann es nur falsch machen. Ich werde die Geschichte einfach nie vergessen und ich bin froh, dass ich es jetzt hier mal sagen darf. Und ich freue mich, wenn du sie nicht rausschneidest.
Auf gar keinen Fall. Ja, in der Zwischenzeit, vielen Dank für diese tolle Geschichte. Sehr gut. Aber Holger, während du die Geschichte von 1908 erzählst, würde ich das Teewasser mal anschmeißen.
Ja, schmeiß mal das Teewasser an. Und ihr dürft dabei sein. Ihr habt die Ehre sozusagen. Ja.
1908. Erzähl mal, was war denn da?
It's Tea Time. Wir gehen zurück nach Großbritannien. Auf Schloss Windsor. Bei Königin Alexandra. Die damalige Königin 1908 wollte auch die Olympischen Spiele sehen. Aber da war das eben noch nicht so, dass die Königin und der König dann halt durch die Stadt gegondelt sind und irgendwie Olympische Spiele geguckt haben. Und dann hat diese Königin Alexandra erreicht, dass der Marathonlauf, der startete auf Schloss Windsor.
Ja, okay.
Und dann stand die, also das ist natürlich auch ein bisschen Legendenbildung, aber es gibt Fotos, gibt wirklich Fotos von 1908, wie der olympische Marathonlauf an Schloss Windsor startet. Und die Königin hatte sich eben gewünscht, dass sie mit ihren Kindern auch olympische Spiele gucken kann. Also hat man gesagt, okay, wenn ihr nicht zu den Spielen kommen könnt, dann bringen wir die Spiele zu euch. Also der Marathonlauf startet da. Dann sind die halt gerannt, die Marathonläufer. Und die sind dann von Schloss Windsor bis in das damalige Olympiastadion gelaufen. Mhm. 26 Meilen und 385 Yards. So, das sind umgerechnet circa 42 Kilometer. Es hat dann noch viele, viele Jahre gedauert. Also bis dahin war die Marathondistanz immer so ungefähr irgendwie, hat sich an der griechischen Antike orientiert. Aber dieser Marathonlauf 1908 von Schloss Windsor, dank Königin Alexandra, ins Olympiastadion, war die Maßeinheit für den heutigen Marathon, der bei 42,195 Kilometer liegt.
Ich dachte, es wäre schon viel früher festgelegt worden.
Naja, es gibt dieses antike Vorbild, der Lauf des Kriegers nach Athen. Mhm. Aber 1908 bei den Olympischen Spielen wurde diese Maßeinheit festgelegt.
Guck mal.
Und solange du den Tee aufgießt,
in diesem Sinne,
dieser Marathonläufer, der diesen Marathonlauf gewonnen hat, Dorando Pietri, ein Italiener, der musste sich auf der Zielgeraden helfen lassen, weil er einfach, das war der Beste, aber der ist dreimal zusammengebrochen und dann haben ihm zwei Helfer, haben ihm aufgeholfen, haben ihn über die Ziellinie getragen. Und dann haben die US-Amerikaner Einspruch eingelegt und dann wurde Dorando Pietri disqualifiziert und hat aber am nächsten Tag von Königin Alexandra einen Goldpokal überreicht bekommen, weil er aus ihrer Sicht der eigentliche Olympiasieger
war. Ach, guck mal, wie toll.
Guck mal da.
So, in diesem Hammer. Sinne, also ihr kriegt jetzt losen Tee Earl Grey Classic, der wirklich sehr gut riecht.
Ja, das ist der Lieblingstee der Queen. Das ist so aus der Not, Earl aber Grey. Eigentlich heraus, ne, weil du keine Teebeutel mehr hattest irgendwie.
Genau.
Und jetzt macht sie die in so lose Teebeutel rein, den Tee. Hast aber immer noch keine Klammern für den Teebeutel oben, damit er nicht aufgeht.
In die Kantine gehen, mir einen Kaffee holen, geht sowas auch?
Nein.
So. Hier gibt es nur Tee.
Das ist Kirsi Kranz Tasse.
Nee,
und zwar
ist das mein?
Natürlich, die, die Familie.
Stimmt, da gucke ich mal wieder rein, ob es sauber ist. Das ist ja immer
Prinzessin
so ein Thema.
Prinzessin Catherine und Prinz William. Ihr könnt euch jetzt auswählen. Ich würde ja fast sagen, du kriegst die Schwedentasse, Jürgen.
Ja, die habe ich auch verdient.
Das, ja, so. Und ich würde sagen, weil du diese Begegnung hattest, kriegst du die die Tasse der Niederländer. Wie findest du es denn? Und ich nehme mir die Tasse von Großherzog Henri, die ich mir gekauft hatte in Luxemburg, weil er ist ja auch IOC-Mitglied.
Was ich aber ganz schick finde, ist, heute haben wir sogar so ein Tellerchen, wo man dann die Teebeutel ablegen kann.
Bitte festhalten den Beutel.
Mache ich doch.
Oh ja, ich auch.
Was auch nochmal schön war, was ich auch nie vergessen werde, 2012 in London, da gab es ja diesen tollen Teaser mit der Königin, die dann mit James Bond
reingeflogen sein soll.
Spannend produziert waren. Und ich habe dann 2012, wie ich es oft gemacht habe, bei diesen Großereignissen die Abschlussdoku gemacht mit einem Kollegen zusammen. Mhm. Wie waren die Spiele in London und so. Und da haben wir uns natürlich auch diese Bilder geholt. Und ich muss sagen, als ich bei der Eröffnungsfeier das gesehen habe, diese Bilder, da musste ich schon schlucken. Ich fand es schon großartig, was sie dann letztlich auch mitmacht und wie das ganze Land total angefixt war von dieser Figur, von ihrer Königin und wie sie es eingebaut haben. Und sie auch sicherlich sehr, sehr stolz war, dass das da stattgefunden hat. Auf jeden Fall haben wir das nachher mit eingebaut, logisch, weil es unglaublich
toll ist. Ja, natürlich. Da reden wir nachher auch kurz drüber. Weil sie
über diese Szene?
Ja, und natürlich, dass die Königin damals die Olympischen Spiele eröffnet hat. Habe ich natürlich als Ton. So, also, wir machen jetzt die Tea Time. Ich habe was Gesundes. Ihr könnt es euch jetzt aussuchen. Oh. Was ist denn
also
jetzt?
Du hast
eine Nussmischung. Ihr könnt eine Nussmischung haben, weil wir sind ja jetzt hier ganz sportlich unterwegs.
Das soll jetzt gesund sein, sportlich, vital oder?
Nüsse.
Nüsse halt.
Ah, Omega 3.
Aber ich sehe auch schon, du hast eine Keksdose nebendran.
Oh, sind das die mit viel Butter drin?
Ja, verständlich.
Die immer aus so richtig schön mächtig schmecken.
Hattest du nicht mal für, wie heißt der, Tom Parker?
Bowls gebacken. Ja.
Für den hast du gebacken?
Ja. Oder? Und der hat gesagt, you're a hell of a baker. Werde ich nie vergessen.
Ja. Mal du.
So.
Kannst nicht lernen.
Also, Shortbread, wir haben die Dose geöffnet. Gott sei Dank, danke Chrissy Kahn. Mit dem kleinen Schweizer Messerchen von Holger, was man so alles immer einstecken hat. Soll ich mir vielleicht auch mal einstecken? So. Also ihr wollt bestimmt Shortbread, wie ich euch kenne. Ja. Ich sage jetzt erstmal.
Sind das die Dinger, bei denen pro 100 Gramm 200 Gramm Butter drin sind?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie du da drauf kommst.
Da hast du recht.
Aber sagen jetzt erstmal Cheers. Schön, dass ihr da seid.
Ja.
Mit euren tollen Geschichten, Expertise etc. meinen Podcast bereichert. Finde ich gut.
Wir freuen uns ja, dass wir zu Gast sein dürfen.
Sehr gerne. Shortbread habe ich hier. Nusskernmischung war jetzt nichts.
Nö, das ist zu wenig royal.
Ich reiß mal weiter. Ich nehme mir schon mal einen. So, bitte. Die sind auch schon so schön dick, die Kekse.
Mhm. Also, grüß dich, Kahn.
Ja, hier bin ich.
Ich war am vergangenen Wochenende in Marburg, in der Schönstadt Marburg und war in einem Theaterstück. Das heißt Fischers Fritz. Mhm. Und das wurde adaptiert auf das Hessische und hat immer gesagt, Gude, mir sage hier Gude.
Ich sage auch immer Gude.
Ja, so. Und mein lieber Freund Gregor Sturm hat nämlich das Bühnenbild gemacht und die Kostüme. Und es ist ein sehr nachdenkliches Stück. Es geht um das Thema, wir gehen jetzt ganz weg vom Sport, aber es geht um das Thema Pflege. Mhm. Das ist auch ein preisgekröntes Stück und ich sag mal, auf nach Marburg, wer in der Nähe wohnt. Es lohnt sich wirklich, Fischers Fritz. Und es gibt ja den Sportschau-Podcast, und zwar den Olympia-Podcast, und den gibt es immer jeden Morgen. Täglich jetzt während der Winterspiele. Da kannst
also
du dir
lohnt
mal
sich auch reinzuhören.
Unbedingt.
Und den gibt es immer morgens, also für den Berufsverkehr. Mhm. Der geht dann wirklich morgens um
20
fünf.
Minuten, oder?
Ja.
Um so, fünf schon ist er schon da.
Das ist ja die Primetime zum Hören. Es sind viele Menschen auf der Straße und das ist sehr kurzweilig. Ja, Live-Reportagen, O-Töne, Interviews, und da bist du, wenn du morgens im Job ankommst, bist du bestens informiert über die Olympischen Spiele.
Chrissy Kahn, wenn du da deine Dreiviertelstundenfahrt hast nach Mainz, kannst du den Podcast hören.
Ich bin nicht so der begeisterte Podcast-Hörer, weil das ist immer so lang irgendwie. Da habe ich keine Geduld, immer so viel
zu tun. Wie du da drauf kommst.
Aber das weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Aber man kann ja mal reinhören, 5 Minuten, und dann auch weiterhören später.
So,
ihr
genau.
Könnt aber auch sehen, muss man auch sagen. Ja. Wir von der ARD, wir senden auch rund um die Uhr.
Stimmt.
Und es wird viele tolle Beiträge, emotionale Momente geben. Mhm. Also ich weiß, dass die Italiener das natürlich großartig inszenieren. Ich war 2006 in Turin, auch das waren meine ersten Winterspiele, und das ist großartig. Mhm. Also was die da machen, das ist schon wirklich wunderbar.
Ja, ich freue mich schon drauf. Vielen Dank an euch beide. Es war super, dass ihr da wart. Und nicht jeder darf an der Tea Time bei mir teilnehmen.
Nee.
Ich sag's nur. Und nicht jeder kriegt Shortbread.
Ihr erzählt immer, macht eure eigene Tea Time und so daheim mit uns zusammen. Und ihr wart ein Herzstück sozusagen.
It was a pleasure.
Ja. Yeah.
Und Holger, dann gehen wir in die Kantine und trinken jetzt mal einen schönen Cappuccino.
Nee. Vielen Dank für die royale Einladung.
Sehr, ist, sehr gerne. Es war eine große Bereicherung mit euch beiden.
Auch für mich, dass ich beide. Diese Geschichte endlich mal loswerde.
Wir gehen. Und der Hinweis, die nächsten Olympischen Spiele 2028.
Ja.
Dann in Los Angeles. Also da gibt es dann neue Royals.
Aber ich muss ja sagen, gerade jetzt sind ja gar keine royalen Teilnehmer dabei. Ne? Also aktive Sportler.
Die sind noch zu jung.
Meinst du, es werden 2028 welche dabei sein, Holz? Weißt du das? Ist jemand in der Pipeline oder so?
Nee,
das Segeln wird
ja auch,
oder so, ne?
Nein, das wird ja auch nicht wirklich, groß publiziert. Mhm. Das ist ja eigentlich auch gut so, weil da schließt sich jetzt der Kreis zu den Olympischen Spielen. Mhm. Die wollen einfach daran teilnehmen. Das ist nicht Zeitvertreib, das sind alles Hochleistungssportlerinnen. Und Hochleistungssportler werden Olympischen Spielen teilnehmen. Die Zeiten, in denen da irgendwie jeder mitmachen durfte, wenn er nur irgendwie aus einem kleinen Land kommt, die sind längst vorbei. Die müssen sich qualifizieren. Mhm. Da gibt es Normen, da gibt es Regeln. Also das ist nicht so, dass man sagt, hier, ich habe jetzt irgendwie ein paar Kröten auf der Seite, ich kaufe mir jetzt mal die Teilnahme bei Olympischen Spielen.
Oder also, einen royalen Titel, geht alles
ja,
nicht.
Ja, nee, ist nicht.
Jürgen Schmidt und Holger Kühner aus der SWR Sportredaktion. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Ihr habt euch ja Shortbread mitgenommen auf dem Weg, ne? Das Richtung Kantine könnt ihr ja dann, wie du so schön sagst, zum Cappuccino trinken. Mhm. Geht alles.
Indeed.
So, vielen Dank.
Danke, mach's gut. Tschüssi. Ciao, ciao.
Die zwei Jungs sind weg.
Ach, ja,
die zwei Spottler.
Jetzt esse ich auch nochmal ein Stück Shortbread. So.
Ja, Chrissy Kahn, wir gucken jetzt nochmal auf die Rolle der Royals, die ja nicht nur Sportler waren bei den Olympischen Spielen und teilgenommen haben, sondern IOC-Mitglieder, haben wir ja auch drüber gesprochen jetzt sehr ausführlich. Jetzt gehen wir mal so in Richtung Eröffnungsfeier, ne? Welche Rolle die da spielen. Unter anderem 1994 König Harald in Lillehammer. Originalkommentar damals bei der Eröffnungsfeier.
Wir erleben jetzt die Ankunft von König Harald, Königin Sonja, Kronprinz Håkon.
Das waren die 17. Olympischen Winterspiele in Lillehammer. Mhm. Und da kamen König Harald, Königin Sonja, Kronprinz Håkon und Prinzessin Märtha Luise kamen in Schlitten reingefahren.
Ja, das war auch sehr pompös eben gerade.
Ja,
schon
die Musik ist ja immer sehr pompös. Und er war damals 56 Jahre alt und er hat während der Spiele Geburtstag gehabt am 21. Februar. Er hat dann auch die Spiele eröffnet.
Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
Altså, man versteht es, ne?
Er erklärt die olympischen
Winterspiele
für eröffnet.
Ja, genau. Kronprinz Håkon, der durfte das Feuer in Lillehammer eröffnen. Und da habe ich auch noch was gefunden, wie er die vielen Treppen hochläuft, um dann die Flamme anzuzünden.
Und die große Ehre, das olympische Feuer entzünden zu dürfen, hat Kronprinz Håkon. Man sieht es ihm förmlich an, wie er sich dieser Ehre bewusst ist und darauf freut.
Die Flamme explodiert am Ende, so hat sich das angehört.
Ja, ne? Ja, alles sehr, sehr groß.
Ja.
Und danach wurde, also nach diesem Akt, wurde gesungen. Und als ich das gehört habe, dachte ich, da muss ich auch nochmal, weil es ein bisschen nerdig, ne, nochmal genau nachrecherchieren. Pass mal auf, wir hören da rein, was da gesungen wurde von diesem Chor. Und da wirst du dich wundern.
God save the Queen, save
ja.
the King.
So, das ist die Königshymne Norwegens. Die haben nämlich nicht nur eine Nationalhymne, sondern eine Königshymne. Und angelehnt an God save the King.
Okay, ja. Das habe ich auch nicht gewusst.
Ja, Gut Signe Kongen Vor ist der ursprüngliche Text. Und interessanterweise ist es auch so, dass es ja einige Königshymnen gibt. Gut, God Save the King ist ja natürlich auch dann die Nationalhymne gleichzeitig. Aber zum Beispiel in Luxemburg gibt es De Wilhelmus und das ist auch die Königshymne. Ah. Auch in Norwegen und in Dänemark.
Oh, okay.
Also. Und wo wir schon bei der Queen sind, Queen Elizabeth, 2012 London, dieser Film, da können wir uns noch alle dran erinnern, als James Bond in Buckingham Palace kommt und da waren die, nicht nur die Queen, sondern auch die
Corgis.
So, und wir nennen es noch, da kommt James Bond und nimmt die Queen mit, Hubschrauber, und dann landet sie im Olympiastadion. Das war schon eine spektakuläre Aktion, wie ich finde.
Ja, definitiv. Ja. Da sieht man immer den Humor, ne? Weil es ist ja immer so, man sagt ja auch oft so, ist die Queen spaßbefreit oder war sie halt oft so eine ernste Miene, aber nee, eigentlich der Schalk im Nacken, würde ich mal sagen, war das ja immer.
Und dass sie es auch mitmacht, ne?
Ja.
Okay, ich meine, sie ist ja nicht tatsächlich da mit dem Fallschirm dann gelandet, da saß sie ja schon, wie durch ein Wunder, schon auf der Tribüne.
Ja, das stimmt.
Mein Zeitlich hat sich so richtig hingehauen, aber das war schon ein ganz besonderer Moment, ne? Und ich glaube, es bleibt auch allen so hängen, ne? Ich hätte es auch gerne vor Ort gesehen. Ich war leider da nicht in London.
Ja, du kannst nicht überall dabei sein.
Auf jeden Fall. Rolle der Royals, Eröffnung der Spiele. Die Queen hat auch natürlich in London die Spiele eröffnet.
I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
Ja, da, die Queen nochmal zu hören. Mhm. Und jetzt die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand, Cortina. Und da werden ja auch wieder Royals erwartet, einige.
Ja.
Und wir hatten einige Königshäuser angeschrieben und haben auch Antworten bekommen, unter anderem auch vom niederländischen Königshaus. Und Königin Maxima und Willem Alexander, die beiden werden auf jeden Fall vorbeischauen und anfeuern. Aber auch die Kronprinzessin Katharina Amalia. Die wird auch ihre Eltern begleiten und wird auch bestimmt bei dem einen oder anderen Event zu sehen sein.
Ich glaube auch. Also wir dürfen gespannt sein. Aber man muss natürlich auch immer ein bisschen viel gucken. Also das weiß man ja nie unbedingt. Also man muss schon aufmerksam zuschauen, wenn da mal die Kamera auf sie kommt.
Und apropos Thema Niederlande. Ich habe eine Nachricht bekommen, Chrissy Kahn.
Ja.
Und zwar über Spotify. Und da hat uns jemand geschrieben, nach unserer letzten Folge.
Mhm.
Und zwar ging es ja auch um die Niederländer, wo denn auch der Nachwuchs zur Schule geht. Du erinnerst dich. Das Schloss. Wir haben ja immer gesagt, Huis ten Bosch.
Ja.
Und haben dann auch gesagt, hoffentlich.
Oder Huis oder Huis. Ne?
Ja, so, genau. So. Und da hat Barbara geschrieben, ihr Lieben, ich höre euch gern zu. Alles sehr informativ und gut recherchiert. Aber das muss ich jetzt mal kurz anmerken. Das niederländische Wort Huis ten Bosch in Klammern spricht man gleich aus wie das deutsche Wort Haus.
Ja.
Also Haus ten Bosch heißt es, Chrissy Kahn. Wir müssen nicht mal Huis sagen.
Wahrscheinlich Haus. Nee, wie sprechen Haus. Die haben immer noch so einen Akzent.
Die sagen Haus.
Ja, so.
Haus ten Bosch.
Ja, so, genau, ne? So.
Und der Umlaut UI spricht man im Niederländischen Au aus. Und Konstantin, ne? Also, ne? Wir haben ja auch von dem gesprochen. IJ spricht man Ei aus.
Ach.
Konstantin heißt es dann.
Wieder was dazugelernt.
Ja. Liebe Grüße, Barbara. Liebe Barbara, vielen Dank, dass wir jetzt wieder schlauer sind.
Ja, definitiv.
Wir werden nie wieder Huis ten Bosch sagen,
nee,
nur
noch
Haus ten Bosch sagen.
Und immer wieder an Barbara denken, wenn wir darüber sprechen.
Bitte, ja. So, wir gehen jetzt weiter. Welche Worlds kommen? Luxemburg, da wird Großherzog Henri auch sein, weil er ja auch im IOC sitzt. Und da gibt es ja die Sitzung, hatte ja Holger auch erwähnt vorhin. Und er wird auch bei der Abschlusszeremonie am 22. Februar dabei sein. Und zwar, die wird sein in der Arena von Verona. Das wäre bestimmt auch nochmal toll.
Ja, glaub das glaube ich, ne? Ich auch.
Gut, Fürst Albert ist eh dort. Die Frage ist, wird seine Frau ihn begleiten, Fürsten Schölen? Wir werden sehen, Chrissy Kahn. Beim Bob fahren, du kannst ja deinen Bob gucken. Mhm. Und dann kannst du ja mal aufmerksam bei der Siegerehrung.
Ja, ja,
so.
Ja, ja.
Aber die Olympischen Spiele waren natürlich auch total gut für die Liebe. Dates.
Ach, gut, da
kennenlernen.
Natürlich als allererstes Königin Silvia, ne?
Ja, der Klassiker, ne? Und König Karl Gustav. Die haben es ja 1972 in München kennengelernt.
Mhm.
Also da, wo alles begann. Ne, sie war ja, hat ja da gearbeitet bei den Olympischen Spielen. Und da haben sie sich
kennengelernt.
Und noch eine andere Liebesgeschichte, Chrissy Kahn.
Erzähl.
Weiß ich echt nicht.
Nee, weiß ich jetzt
Kommst
nicht.
Kommst du nicht drauf?
Nein.
Kronprinz Frederik und Mary haben sich kennengelernt. Und zwar 2000 in Sydney.
Stimmt.
Ja.
Oh, das ist auch schon wieder lange
in
her.
In einer Bar. Ja. Die hieß Slip In. Und da waren beide, was lachst du jetzt?
Slip In, also ja. Was das bedeutet, habe ich gedacht. Komm rein, rutsch rein.
Und da waren beide mit Freunden unterwegs und haben sich kennengelernt. Und der Rest ist Geschichte.
Ah, toll. Mhm. Ja, aber das kannst du mal sehen. Mhm. Ja, aber da ist ja alles, das Who is Who, ne? Und man trifft sich da und du kommst wahrscheinlich gar nicht drum rum. Und dann gibt es ja vielleicht auch Zusammenkünfte, da gibt es Empfänge. Da gibt es dann, wo du dann die Leute dann auch wirklich alle triffst, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass die dann rumspazieren und dann ja mal gucken, wer mir über den Weg läuft. Nein, das ist ja dann schon auch.
Ne? Naja gut, aber das war ja eher Zufall. Also ich meine, gut, mit Königin Silvia und, also damals noch nicht, aber Königin Silvia und Karl Gustav, ich meine, das war ja...
Sie als Hostess, ne, damals.
Ja, also es war ja eher das Setting schon da, aber ich meine, in irgendeiner Bar, ich meine, Sydney hat ja nicht nur eine einzige Bar, ja.
Nein, das stimmt
also
natürlich.
Also von da ist das schon auch ein großer Zufall gewesen. Und es heißt ja auch immer, dass sich Fürst Albert und Charlène wohl kennengelernt hätten bei den Olympischen Spielen in Turin. Es hat sich mal irgendwann so ein bisschen verselbstständigt, aber das stimmt gar nicht. Die hatten sich ja beim Schwimmwettbewerb im Jahr 2000 kennengelernt. Mhm. Und 2006 war das erst so, dass es so offiziell wurde. Da gab es so die ersten Fotos auf der Tribüne. Fürst Albert mit Charlène Whitstock, die ja auch Schwimmerin war, Profischwimmerin war. Also sie haben sich vorher schon kennengelernt, aber richtig offiziell gemacht wurde es halt erst in Turin 2006. Mhm. Also auch ein besondere Olympische Spiele, gerade für die beiden. Ne?
Ja, absolut.
Und es ist ja natürlich auch schwierig, 6 Jahre so im Geheimen, sage ich mal, zu halten und dann auf so einer Weltbühne zu sitzen und ihre Geschichte sozusagen zu offenbaren. Erleben. Auch.
Zu offenbaren,
ne? Ja, Chrissy Kahn, das war jetzt mal echt eine schöne, ausführliche, lange Folge zu den Olympischen Spielen.
Wir haben viel geredet, aber tolle Geschichten gehört, wie ich finde. Ja, wusste ich auch alles nicht.
Mhm. Und ich glaube, dass viele schlauer rausgehen, als reingekommen sind, gehe ich ganz fest von aus. Ne?
Aber meins, was ich gelernt habe wieder, ne? Weil das ist ja immer deine Frage an mich.
Genau,
am Ende.
Was hast du dazugelernt?
Huistenbosch heißt eigentlich Haustenbosch.
Das ist doch nicht das Einzige.
Das ist ganz praktisch jetzt gewesen. Mhm. Nein, dass im Prinzip die Royals bei den Olympischen Spielen genauso sind wie du und ich. Mhm. Und nicht nur auf der Toilette. Willem Alexander, den er da getroffen hat, der Holger. Sondern auch ja generell, hat er auch gesagt, auch wenn die da Sportler sind oder Funktionäre sind, die sind wahnsinnig entspannt und so. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist was Beruhigendes, finde ich. So dieses, wir sind doch alle gleich irgendwo ein Stück weit.
Ja, also ich finde, es ist toll, dass Sport das macht.
Definitiv, ja.
Aber ich sag mal.
Man sagt ja immer, in der Kneipe sind alle gleich, ne, eigentlich. Aber nein, selbst bei so einem
Sport.
Bei so einem Groß-Event, wo man ja sagen müsste, na, das hat ja auch so seine Form eigentlich, ne? Und Förmlichkeit irgendwo ein Stück weit, wenn du dann da rumläufst als Athlet oder so, ne? Aber nee. Einfach alles nur Menschen.
Chrissy Kahn, vielen Dank, dass du dabei warst mal wieder.
Ja, sehr gerne.
Ja. Und mein Dank geht auch an Christian Schwiers, wie ich immer so schön sage, Royal Elton.
Unseren Praktikanten.
Ja, der ja schon Wochen dabei ist und uns kräftig bei der Recherche unterstützt hat. Denn ich hatte es, glaube ich, schon in den letzten Folgen gesagt, er ist noch ein bisschen nerdiger als ich, was ich sehr gut finde.
Ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass man nerdiger sein kann als du. Aber ich habe mich ja jetzt auch schon oft mit ihm unterhalten und so. Da merkst du wirklich, das ist Substanz da.
Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass er da ist und uns so tatkräftig unterstützt und sich freut, dabei zu sein.
Ja.
So, ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zuhören. Sagt es weiter, wenn euch mein Podcast gefällt. Ja, ich bin Annelie Malun und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid. Alle 14 Tage gibt es eine neue. Abonniert meinen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und sagt es weiter. Chrissy Kahn, du auch. Bei der Feuerwehr.
Ja, mache ich.
Bei
unbedingt.
Dir.
Indeed.
Und ich freue mich über Feedback, über Mail oder Insta. Chrissy Kahn, mach's ganz gut.
Dankeschön, du auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und passend zu dieser Folge, ciao.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen. Wir hören uns wieder.
Ja.